Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Während im Winter 1940-41 alle Augen auf den Krieg in Europa gerichtet sind, herrscht in Kanada ein brutaler Winter. Für eine Gemeinde in der Hudson Bay bedeutet das eine Zeit des Hungers. Robben, Walrosse und sogar Polarhasen sind aus der kargen Landschaft verschwunden. Dann bringt einer von ihnen ein Buch mit und lehrt den darin niedergeschriebenen apokalyptischen Glauben. Und alles ändert sich. Hungrige Menschen tun manchmal furchtbare Dinge. Servus.
Grüezi. Oder so.
Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute bei mir ist, ihr habt die Stimme schon erkannt,
Philipp. Es ist so verrückt. Philipp Fleiter ist da. Hallo, dein Podcast-Ehemann. Nur so zur Erinnerung, falls du es schon wieder vergessen haben solltest.
Könnte ich nie vergessen, Philipp. Heute bist mal wieder du bei mir zu Gast, nachdem ich erst letzten Montag quasi bei dir zu Gast war. Aber nicht bei Verbrechen von nebenan, sondern bei Nebenan weltweit.
Stimmt, vielleicht sollte man das ganz kurz erklären. Wir beiden machen sozusagen unsere Podcast-Hochzeitsreise. Nebenan weltweit ist das, was sich ganz viele von euch gewünscht haben und was du ja in deinem Podcast schon ein bisschen länger machst, nämlich Fälle aus der ganzen Welt erzählen. Und das sind Sonderfolgen, die es exklusiv bei RTL Plus gibt mit uns beiden. Und ja, falls ihr Lust habt, mit uns auf Hochzeitsreise zu gehen, könnt ihr das tun bei RTL Plus. Werbepause Ende.
Genau. Und ja, deswegen fliegen wir auch in meinem Podcast zusammen weg in ferne Lande. Und zwar geht's heute nach Kanada. Ich hoffe, du hast deinen Schal mitgenommen.
Ich habe natürlich meinen Schal mitgenommen und den Pelz eingepackt. Mhm. Nein, Spaß, ich würde niemals Pelz tragen. Aber du hast mir schon vorher gesagt, man soll sich warm anziehen für diese Folge. Und ich mag's nicht so gern in der Kälte. Schauen wir mal, wie lange wir es aushalten, da in Kanada.
Der Winter 1941 ist ein besonders harter und kalter Winter in Kanada. Die Aufmerksamkeit aller ist auf Europa gerichtet, wo der Zweite Weltkrieg tobt. Im Februar erreicht ein Telegramm das Hauptquartier der Royal Canadian Mounted Police in Ottawa. Eine verzweifelte Nachricht des Leiters eines winzigen Außenpostens in der Hudson Bay. Auf einer Insel sollen mehrere Morde verübt worden sein. Kaum einer der Mounties in der Hauptstadt hatte je zuvor von dieser Insel gehört, geschweige denn könnte einer von ihnen mit dem Finger auf einer Karte auf sie zeigen. Für sie hätte diese Nachricht genauso gut aus dem Weltall kommen können. Die Nachricht stammt von Ernest Riddell, der aus dem Norden aus gut 1200 Kilometer Entfernung folgende Zeilen schreibt.
Drei Morde begangen während eines Ausbruchs von religiösem Fanatismus. Sofortige Untersuchung empfohlen, um weitere Ausbrüche zu verhindern.
Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass nicht nur drei, sondern tatsächlich 9 Personen ums Leben gekommen waren. 4 Erwachsene, 1 Teenager und 4 Kinder.
Wow, das ist mal ein Anfang für eine Folge. Du hast ja gerade schon gesagt, nicht mal die Polizei weiß genau, wo diese Insel liegt. Wo sind wir denn jetzt gerade genau?
Kurz als Überblick vielleicht. Kanada besteht aus 10 Provinzen und 3 Territorien. Es ist ja ein riesengroßes Land, nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier so in Europa haben. Die Gegend, um die es sich handelt, ist Nunavut. Und wenn du dir das auf der Karte vorstellst, liegt es oben ganz genau in der Mitte. Getrennt von sehr viel mehr, nämlich der Hudson Bay, grenzt im Osten die Provinz Quebec daran. Und hier, so ungefähr 100 Kilometer von der Küste von Quebec entfernt, aber zu Nunavut gehörig, befinden sich die Belcher Islands oder Sanikiluak, wie sie auf Inuktitut heißen, einer der Inuit-Sprachen in Kanada.
Wow, dass du das jetzt aussprechen konntest. Ich vermute mal, du hast sehr oft geübt dafür.
Ja, natürlich.
Okay. Es klang sehr professionell für mich.
Dankeschön. Diese Inseln wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts zum ersten Mal offiziell von einem Weißen entdeckt, dem britischen Kapitän James Belcher, der sie sofort nach sich benannt hat.
Na klar.
Warum wurden die nicht früher schon entdeckt, ist ganz einfach. Diese Inselgruppe ist von flachen Gewässern mit vielen Felsen umgeben und wurde von Seefahrern gemieden, weil sie ihre Schiffe ungern daran ruinieren und sich und ihre Mannschaft und auch die Fracht in Lebensgefahr bringen wollten. Die hier ansässigen Inuit sind allerdings Meister im Kajakfahren und im Jagen und sie treten hin und wieder mit Männern der an der Küste ansässigen Hudson Bay Company in Kontakt, wo sie dann Felle gegen Dinge wie zum Beispiel Gewehre oder Campingkocher tauschen. Campingkocher klang für mich so relativ modern, gab's aber schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
Mhm. Ach, krass, das hätte ich jetzt auch. Also so Gaskocher sind das
so
dann?
So kleine Gaskocher, genau.
Okay.
Mitte der 1910er kommt dann ein Mann namens Robert Flaherty auf der Suche nach Erzen hierher und ihm, der später einen der bedeutendsten Dokumentarfilme der Stummfilm-Ära machen würde, und zwar über eine Inuit-Familie. Ihm folgen Missionare, die im Prinzip kurz mal hinschauen, versuchen, die Leute zu missionieren, also zum christlichen Glauben zu bekehren und dann wieder abreisen und die Einwohner mit dem Schaden, den sie angerichtet haben, zurücklassen. Ja, und mit Schaden meine ich jetzt gar nicht Müll oder abgeschlagene Bäume, weil die gibt es dort gar nicht, sondern den Missionierungsversuch selbst bzw. die Resultate desselben.
Okay.
Aber da kommen wir dann später auch nochmal dazu, was es eigentlich bedeutet.
Ich bin sehr gespannt. Ich hatte es mir fast gedacht. Also ja, ich warte drauf.
Das Überleben auf diesen Inseln ist, wie du dir jetzt schon vorstellen kannst, nicht einfach. Im Sommer übernachten die Menschen in Zelten aus Robbenfell und im Winter in Igloos. Doch der Winter 1940-41 ist außergewöhnlich kalt. Für die rund 150 Einwohner auf Sanikiluak beginnt eine qualvolle Zeit. Robben sind knapp geworden, das Wetter ist schlichtweg beschissen und ihnen droht der Tod durch Verhungern. Eine Gruppe von Familien, die am südlichen Ende der Inseln lebt, sucht Hoffnung und Trost unter anderem in einer Bibel, einer Kopie des Neuen Testaments, die sie vom Festland erhalten hatten, wo anglikanische Missionare es in die Silbensprache der Inuit übersetzt hatten. Peter Saller ist der einzige Mann, der lesen kann und der sagt ihnen nun, da ist dieser Typ da oben im Himmel, der heißt Gott und da ist dann noch ein anderer, der heißt Jesus und der ist gestorben, um uns zu retten. Und für diese Menschen, die sich vor dem Hungertod fürchten und die bislang so gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt hatten, ist das alles echt wahr. Na klar, weil es steht ja in diesem dicken Buch. Da steht, dass Jesus Christus auf die Erde kommen würde, um sie zu retten. Das bedeutet also für sie eine Erlösung, eine sichere Erlösung von den Strapazen dieses furchtbaren Winters.
Oh wow, also ich habe schon so eine grobe Vorstellung, in welche Richtung sich das jetzt hier entwickelt. Das heißt, die haben im Prinzip diese Informationsbrocken hingeworfen bekommen von diesen Missionaren und die haben da gesagt, jetzt macht damit, was ihr wollt, auf Wiedersehen.
Genau, uns ist zu kalt hier, wir gehen wieder.
Genau, sehr, sehr netter Besuch. Aber wie stellen sich denn diese Inuit-Familien jetzt Jesus vor? Die haben ja wahrscheinlich gar keine Ahnung davon, wie es jetzt zum Beispiel in Israel aussieht, da in der Wüste. Also all das, was in der Bibel steht, das kennen die ja aus ihren eigenen Erkenntnissen gar nicht. Also wie stellen sie sich vor, dass Jesus aussieht zum Beispiel?
Also sie münzen es halt auf das um, was sie kennen. Eine der Frauen, die heißt Mina und ist Peters Schwester, die stellt sich Jesus vor, wie er mit dem Kajak vom Himmel runterfährt, um sie zu retten. Also er ist ein tatsächlicher Mensch in einem tatsächlichen Kajak, der da so runterfährt, wie sie halt auf dem Wasser damit fahren. Ob der jetzt so aussieht wie sie oder wie die Weißen, das weiß ich nicht, aber die Menschen, die bei der Verbreitung der christlichen Message hier im Vordergrund stehen, sind auch diejenigen, die in ihrer Gesellschaft, in ihrer Kultur eher an der Spitze stehen. Da gibt es zum Beispiel Charlie Oyerek. Ich weiß nicht, wie man das alles richtig ausspricht, aber ich bemühe mich. Der 27-Jährige ist Angakuk, ein junger Schamane, der ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex hat, weil er nicht besonders groß geraten ist und wohl nicht den Status hat, den er sich wünscht.
Hey, kleine Männer, ist immer gefährlich. Weiß ich aus eigener Erfahrung.
Bist du so klein?
Nein, ich bin nicht. Nein. Ich bin, glaube ich, 1,82. Ich glaube, ich bin normal groß. Aber ich habe tatsächlich, also das ist ja so ein Klischee, dass kleine Männer oft Probleme damit haben, dass sie kleine Männer sind. Aber ich habe auch schon ein paar Dates mit kleineren Männern gehabt, also die da so ein bisschen seltsam waren. Vielleicht habe ich dann das Klischee selbst bestätigt.
Also ich hatte ein paar Dates mit kleineren Männern. Also ich spreche jetzt tatsächlich von unter 1,70 und die waren alle großartig.
Dann habe ich wahrscheinlich einfach die falschen kleinen Männer gedatet. Genau. Daran wird es gelegen haben. Also, liebe kleine Männer, ihr seid eigentlich voll in Ordnung.
Genau. Eines Abends Mitte Januar erklärt Charlie während einer Bibellesung, dass er Jesus Christus sei und die anderen ihm folgen sollten, wenn sie beim nahenden Weltuntergang gerettet werden möchten. Peter, der Mann, der aus der Bibel liest, sei Gott. Ganz einfach, weil er der beste und angesehenste Jäger und Kajakfahrer ist. Der 34-jährige Peter, der offenbar, so wird das zumindest immer beschrieben, als einziger das Lesen beherrscht und bereits mehrfach Kontakt zur Außenwelt gehabt hatte, widerspricht ihm nicht. Und auch sonst niemand. Zumindest nicht vehement, denn sie haben zu wenig zu essen, es ist saukalt und sie können sonst niemanden fragen, was Sache ist. Sie haben kein Internet, sie haben keinen Kontakt zur Küste, sie haben wirklich nur sich.
Wow, also es ist ja oft so, dass religiöser Fanatismus da oft auf fruchtbaren Boden fällt, wo die Leute halt wirkliche Probleme haben, so wie in dem Fall eben nichts zu essen und, mhm. und Todesangst. Das hilft natürlich, solche Sachen zu entwickeln. Aber ist es denn so, dass wirklich alle daran glauben, was da erzählt wird?
Von den 43 Menschen, die zu diesem Zeitpunkt mit Charlie zusammen in ihren Iglus leben, sind tatsächlich die meisten bereit, seine Behauptungen zu akzeptieren, dass das Warten auf Jesus schon vorbei sei. Mhm. Als bei einem Meteoritenschauer eine Sternschnuppe vor der wirbelnden Kulisse des Nordlichts auf die Erde zu fallen scheint, dann aber scheinbar mit dem Nordlicht verschmilzt, ist das laut Charlie der Beweis, dass ihre Rettung naht. Die beiden Männer, also Charlie und Peter, zeichnen das Bild eines märchenhaften Lebens, das bald bevorstünde und frei von Jagd, Fischfang, Arbeit und Hunger sein würde. Gleichzeitig ordnen sie die Tötung der meisten Schlittenhunde an. Schließlich werden sie eh nicht mehr brauchen, wenn die Welt untergeht und sie alle in den Himmel kommen. Dann besteht ja kein Bedarf mehr an Schlittenfahrten. Und immerhin können sie bis dahin noch ein bisschen Nahrung sparen.
Oh.
Damit beginnt eine regelrechte Massenhysterie, in der die Leute zum Teil auch ihre Gewehre zerbrechen. Was für ein Volk, das auf die Jagd angewiesen ist, nicht unbedingt gescheit ist.
Nee.
Sie denken alle, also halt die, die daran glauben, dass sie einen Heiligenschein hätten, wird Peter später sagen. Peter und Charlie erzählen den anderen Inselbewohnern Geschichten, in denen sie ihre alte und die neue Religion miteinander verschmelzen. Die Inuit glaubten, dass alles in der Natur, seien es Menschen, Tiere, Felsen oder sogar der Regen, eine Seele hat und dass so eine Seele von einem Wesen zum anderen wandern könne. Ein Mensch könnte also äußerlich immer noch gleich aussehen, aber einen völlig anderen Geist besitzen. Und das erklärt auch, dass sie glauben, dass Peter zwar äußerlich gleich aussieht, aber im Inneren jetzt Gott ist. Ja, ist völlig einleuchtend für sie.
Mhm.
Aber nicht alle glauben an diese neue Religion. Die erste, die sich dazu öffentlich äußert, ist die 15-jährige Sarah, deren älterer Bruder Alec zu einem der eifrigsten von Charlies Jüngern geworden war. Als sie alle nur eine Woche nach der Verkündung, dass Peter Gott ist und Charlie Jesus in einem großen Iglo zusammenkommen, sagt Sarah, dass sie sich alle irren müssen. Jesus ist bestimmt noch nicht auf die Erde gekommen. Darüber entzürnt packt Alec seine Schwester an den Haaren und schlägt ihr mit einem Holzknüppel auf den Kopf. Dann zündet jemand einen Campingkocher an und hält ihr die Flamme ganz nah an das Gesicht, damit sie sehen können, ob sie gut oder böse ist. Das Urteil lautet, dass Sarah Satan ist. Sarah fleht um Gnade, aber sie schlagen das Mädchen bewusstlos und schleppen sie aus dem Iglo, wo die 17-jährige Akinik sie mit dem Kolben eines Gewehrs erschlägt. Alle sind zufrieden und beten zusammen. Lasst uns dankbar sein, dass Satan weg ist.
Oh, das ist echt eine 15-Jährige, die von der 17-Jährigen erschlagen wird. Das ist ja kaum vorstellbar. Aber ja, es erinnert mich halt an Fälle, die ich auch schon mal gemacht habe über Sekten.
Mhm.
Hast du ja bestimmt auch schon mal gemacht. Das ist ja eigentlich immer...
Ja, wir befinden uns im September noch.
Ja, genau. Wir befinden uns im September. Und das ist ja so dieses, wir sind eine geschlossene Gemeinschaft. Wir kennen die Wahrheit. Wir sind die Einzigen, die die Wahrheit kennen. Alle anderen haben keine Ahnung. Mhm. Und jemand, der sich gegen die Gesellschaft stellt oder auch nur wagt, es anzuzweifeln, ist der Feind. Also es sind immer die gleichen schrecklichen Mechanismen, die da wirken und ja, die jetzt in dem Fall auch zum ersten Todesfall geführt haben.
Ganz genau. Nachdem sie gesehen haben, was passiert, wenn jemand sich gegen diese neue Religion auszusprechen wagt, sind alle anderen sehr, sehr vorsichtig. Nur ein einziger Mann versucht, mit Charlie und Peter zu argumentieren, dass das jetzt nicht so gescheit war und sie mögen ihre Predigten doch lieber beenden. Aber natürlich wird er prompt selbst beschuldigt, ein Teufel zu sein. Nachdem es zu einem Handgemenge kommt, flieht er aus der Versammlung. Aber schon am nächsten Morgen wird der 47-Jährige erst mit einer Harpune verwundet und schließlich durch zwei Schüsse getötet.
Also Widerspruch ist tödlich.
Ja, das ist jetzt ganz klar geworden. Nun zieht die Gruppe weiter, um sich einem anderen Lager auf einer der anderen Inseln anzuschließen. Sie bauen neue Iglus und Charlie macht sich sofort daran, die neue Gruppe zu missionieren, also diese Menschen davon zu überzeugen, dass er Jesus ist. Von dem sie zuvor vielleicht durch diese Missionare, die immer mal wieder kurz vorbeikamen, gehört hatten, aber vielleicht auch nicht.
Mhm.
Auch hier schafft Charlie es, beinahe alle von seiner Vorstellung zu überzeugen. Nur der 26 Jahre alte Alec Ekpuk weigert sich, diese, ehrlich gesagt, schon ziemlich irre Behauptung als Wahrheit anzuerkennen. Daher kommt es am 9. Februar zu einem Streit zwischen den beiden. Sobald Alec ihm den Rücken gekehrt hat, erklärt Charlie ihn für einen Teufel und befiehlt dem 42-jährigen Quarak, der genau wie Peter ein sehr guter, bekannter Jäger ist, seinem eigenen Schwiegersohn in den Rücken zu schießen. Und der tut es.
Das ist auch deswegen so schlimm, weil das ja so eine kleine, verschworene Gemeinschaft ist, mhm, und die irgendwie sich alle untereinander kennen und jahrelang ja schon untereinander kennen. Das sind ja Familienangehörige. Ja. Und nur durch diese Indoktrination auf einmal werden dann Menschen, die man kennt und die man liebt, auf einmal zum Feind. Das ist sehr schwer vorzustellen jetzt von außen.
Mhm, mhm. Aber es geht noch weiter.
Oh Gott.
2 Wochen nach dem Mord an Alec Ekpuk ist die 25-jährige Mina, die Schwester von Peter oder Gott ist, davon überzeugt, dass jetzt die Welt untergehen wird. Aber gleich, jetzt sofort. Sie rennt mitten in der Nacht zwischen den Iglus hin und her und schreit, dass Jesus kommen würde, um die Menschen in den Himmel zu holen. Sie zwingt alle mitsamt ihren Kindern, ihre Iglus zu verlassen und treibt sie in bitterer Kälte auf das gefrorene Meer hinaus, um ihrem Retter zu begegnen. Obwohl sie selbst ihren Parker anbehält, verlangt Mina von den anderen, dass sie sich ausziehen und reißt den Kindern ihre Hosen und Jacken runter. Doch nach ein paar Minuten bei minus 30 Grad Celsius setzt bei den meisten der Verstand wieder ein. Sie packen so viele Kinder, wie sie können und laufen zurück zu der relativen Wärme der Iglus, die sie in der Eile zum Teil nicht ausreichend geschützt verlassen hatten. Und einige von ihnen waren einfach zusätzlich durch Minas Handlungen der Kälte ausgesetzt worden. Also einfach total verrückt. Zum Vergleich, in so einem Iglu hat es um die 0 Grad und drinnen ist man natürlich gegen Wind geschützt, der alles immer noch kälter macht. Da muss man also nicht ganz so dick eingepackt sein wie bei minus 30 Grad draußen.
Mhm.
Zum Glück sterben durch diese Aktion in Anführungszeichen nur 6 Mitglieder der Gemeinschaft. Mina und Peters 55-jährige Mutter, ihre 32-jährige Schwester, Peters 6 Jahre alter Sohn und noch 3 weitere Kinder. Später sagt Peters Frau Anotelik, dass sie ihren kleinen Alec habe retten wollen. Sie habe ihm die Hose wieder hochgezogen, aber sie habe ihn nicht tragen können, weil sie schon ihr Baby tragen musste. Und es war zu kalt, um noch einmal hinauszugehen. Sie hatte selbst schon Erfrierungen an den Füßen. 2 Tage später sei sie mit den anderen auf das Eis hinausgegangen und habe ihn und die anderen erfroren aufgefunden.
Ja, natürlich. Also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass sie in dem Moment den nicht tragen konnte, aber dass sie dann 2 Tage braucht, um nachzugucken, was mit ihrem Kind ist, ist jetzt nicht so richtig glaubwürdig.
Glaubst du nicht? Also ich kann mir das schon gut vorstellen, weil sie hat ja erstmal schlimme Erfrierungen. Also sie braucht wahrscheinlich erstmal eine Zeit, um zu regenerieren und da überhaupt wieder rausgehen zu können.
Ja, aber sie ist ja die Mutter des Kindes. Naja, also dann kann man doch sonst irgendwen schicken. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir das schwer vorstellen, aber es ist ja generell eigentlich eine unvorstellbare Situation, weil ja. Peter ist ja Gott in seiner Vorstellung. Mhm. Das heißt also, die Mutter Gottes ist tot, nämlich seine Mutter. Mhm. Und auch sein Kind oder eins seiner Kinder, also eigentlich Jesus. das zeigt ja auch, dass da irgendwie alles falsch bei diesen Leuten ist, im Sinne von, die glauben das ja wirklich. Also du würdest ja nicht, ja. wenn du nicht selber davon überzeugt wärst, deine eigene Mutter und dein Kind sterben lassen.
Ja, also ich glaube, dass das Kind Jesus sein könnte, das haben sie so nicht verstanden, weil Charlie ist ja schon Jesus. Also es gibt ja schon einen.
Ja, ja, genau. Zwei Jesus geht nicht, aber trotzdem ja das Kind Gottes, wenn man davon ausgeht, dass er ja. Gott ist. Wahnsinn. Ja. Das ging ja jetzt alles nicht von Charlie und Peter aus, sondern von Peters Schwester, die auf einmal da alle rausgescheucht hat. Was sagen denn die beiden, in Anführungsstrichen, religiösen Führer dieser Gemeinde, also Charlie und Peter, was sagen die denn dazu?
Was Charlie dazu sagt, weiß ich gar nicht. Der wird hier nämlich nicht erwähnt. Mhm. Vielleicht ist er nicht da. Vielleicht ist er da gerade irgendwo auf Jagd oder bei anderen Leuten. Von Peter weiß ich, er ist zu dem Zeitpunkt nicht auf der Insel. Der wurde nämlich von außerhalb angeheuert. Er soll Ernest Riddell, den Manager der Hudson Bay Company, mit einem Hundeschlitten zu einem anderen Standort der Firma kutschieren. Dort erzählt er einem anderen Mann, der mit den örtlichen Inuit gut bekannt ist, von den Entwicklungen und den Morden auf den Inseln. Also eben von diesen drei bislang geschehenen Morden.
Warte mal gerade, das erzählt er jetzt einfach so, ja, ist übrigens passiert, ist jetzt so, oder?
Ja, naja, also, ja. Weil sie haben ja jetzt diese Offenbarung quasi. Und natürlich erzählt er das weiter.
Aber warum nimmt er denn einen Job an, wenn die Welt doch eh untergeht? Wenn er davon überzeugt ist. Das passt ja auch nicht so ganz zusammen. Da müsste er auch nicht mehr arbeiten gehen, wenn die Welt sowieso untergeht.
Ja, aber bis es soweit ist, kann man sich ja ruhig beschäftigen, ne?
Okay, gut. Wahrscheinlich ist das so. Das kann man, glaube ich, mit gesundem Menschenverstand nur sehr schwer nachvollziehen.
Also nach Logik darf man sich da echt nicht auf die Suche machen. Hm.
Suchst du Logik, ja. Ganz genau.
Dieser Mann, dem er davon erzählt, der leitet diese Information an Ernest Riddell weiter, der ein Telegramm an das Hauptquartier der Firma in Winnipeg schickt, von wo aus es an die Royal Canadian Mounted Police weitergeleitet wird. Es braucht also einen ganz schönen Umweg, aber endlich ist die Polizei von diesen Morden in Kenntnis gesetzt. Nur stellt sich jetzt die Frage, wie sollen sie zu diesen Inseln kommen? Jedes Polizeiflugzeug des Landes und jeder Pilot waren der Luftwaffe für den Kriegseinsatz überlassen worden. Es dauert also noch Wochen, bis die Mounties endlich die passenden Ersatzteile für ein altes Norseman-Flugzeug finden und das in Schuss bringen. Dann heuern sie einen Piloten von außerhalb an, also jemanden, der eben nicht bei der Polizei ist, und brechen im April endlich in die Stadt Moose Factory auf, großartiger Name, wo sie sich mit einem Gerichtsmediziner treffen. Von hier aus geht es auf Skiern und mit Hundeschlitten weiter in die weiße Wildnis in Richtung der Belcher-Inseln. 6 Tage lang befragen sie Zeugen, legen die gefrorenen Leichen frei und versuchen herauszufinden, wie es soweit kommen konnte, dass innerhalb weniger Wochen 9 Personen eines gewaltsamen Todes gestorben waren. Die Inuit kooperieren voll und ganz, machen keine Anstalten, irgendwas zu verbergen oder sich der Verhaftung zu entziehen. Das habe ich ehrlich gesagt erstaunlich gefunden während der Recherche. Aber in ihrem religiösen Wahn werden sie halt so davon überzeugt sein, dass alles seine Richtigkeit hat, dass sie dazu gar keinen Anlass sehen. So wie Peter auch keinen Anlass dazu sah, diesem anderen da nicht von den Morden zu erzählen. Wie siehst du das?
Erinnerst du dich an den Fall, den wir zusammen gemacht haben für Verbrechen von nebenan, die Sekte von Hanau?
Oh ja.
Da war es ja auch so, dass ein kleiner Junge gestorben ist, den seine eigenen Eltern praktisch in Obhut von dieser Sektenführerin gegeben hat. Und der ist dann in einen Sack gesteckt worden und in diesem Sack gestorben. Ganz, ganz furchtbar. Und da war es ja auch so, dass die Mutter und der Vater am Ende noch weiter sozusagen zu dieser Frau standen und sagten, ja, das hatte seine Richtigkeit. Mhm. Der Junge war besessen, wir wollten den heilen. Also ich glaube auch, dass es was damit zu tun hat, dass die eben denken, ja, das musste so sein. Und die Leute, die gestorben sind, waren halt Satan. Aber es ist natürlich für die Polizeiarbeit sehr gut, weil die ja alle von ihren Verbrechen erzählen. Und das kommt ja auch noch dazu, die Leichen sind alle gefroren. Ne? Das ist ja auch gut. Das heißt, normalerweise, wenn die jetzt in der freien Wildnis 6 Wochen im Wald liegen, ist meistens nicht mehr so viel über. In dem Fall gibt es, glaube ich, genug Spuren, um da ermitteln zu können.
Definitiv, ja. Am 16. April verlassen die Mounties mit 3 Inuit an Bord die Inseln und bringen sie zur Polizeistation in Moose Factory. Das sind Quarak, Atlaikok und Mina. Mina ist, glaube ich, klar, ne? Quarak war derjenige, der seinen Schwiegersohn ermordet hat, und Atlaikok hat zusammen mit Charlie und Peter den Mann getötet, der es nach dem ersten Mord an Sarah gewagt hatte, ihnen zu sagen, sie mögen das doch nochmal überdenken mit ihren neuen Machtpositionen und dem drohenden Ende der Welt. Sein Name war Kaitowiak. Ich kann mir kaum vorstellen, was in den Köpfen der drei abgeht, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben Bäume sehen, Häuser aus Stein und dann angeblich auch noch zum allerersten Mal in ihrem Leben in ein Flugzeug steigen und damit durch die Wolken fliegen. Also das muss doch komplett absurd sein.
Ja, absolut. Vor allem, wenn die noch gar keinen oder nur ganz wenig Kontakt zu anderen Menschen hatten und, ja, wie du schon sagst, gar keine Vorstellung davon hatten, dass Leute eventuell in Häusern aus Stein leben können oder dass überhaupt, dass es Flugzeuge gibt. Das ist ja Wahnsinn. Also absoluter Realitätsschock.
Aber es heißt, dass sie von all dem so überrascht wie begeistert sind und die Aussicht auf 3 warme Mahlzeiten am Tag sie erstmal so richtig zum Strahlen bringt.
Ja, aber die warmen Mahlzeiten sind im Gefängnis.
Ja, genau. Also ich denke mir, dass sie auch nicht wissen oder so richtig verstehen, was ein Gefängnis in der Stadt ist. Die Behörden in Ottawa beschließen, dass es notwendig sei, den Prozess nicht in der Stadt im Süden abzuhalten, sondern direkt auf den Inseln selbst. Und zwar nicht, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das Leben dort so ist oder um es den Bewohnern leichter zu machen oder so. Nein. Sondern um den dort lebenden Inuit die ganze Macht der kanadischen Justiz zu demonstrieren. Ja, da fällt einem ein bisschen das Gesicht runter.
Ja, das ist halt wieder mal was sehr Imperialistisches. Ne?
Also fahren halt ein Richter, ein Staatsanwalt und ein Verteidiger zusammen mit 2 Reportern und einigen Polizisten hinauf in den Norden. Der Prozess beginnt am 19. August. Bei ihrer Ankunft werden sie von etwa 50 Inuit erwartet und freudig begrüßt. Die Stimmung wird als Karnevalsstimmung beschrieben und auch die Angeklagten schließen die Männer, die über ihr Schicksal entscheiden wollen, herzlich in die Arme. Weil ja, die Angeklagten sind mittlerweile allesamt wieder nach Hause geschickt worden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Die Beamten hatten sich bemüht, eine Jury aus zumindest 6 Geschworenen zusammenzustellen. Darunter sind die beiden Reporter, die eh schon da sind, der Manager Ernest Riddell und 3 Mitglieder eines geologischen Forschungsteams, die zufällig in der Gegend mit ihrem Schiff Halt gemacht hatten.
Also wer gerade vorbeikommt, darf über das Schicksal von Menschen entscheiden.
Männer natürlich nur.
Ja, Entschuldigung, natürlich. Die Männer, die gerade vorbeikommen, die werden jetzt befördert, okay. Wahnsinn.
Naja, aber Geschworene werden doch normalerweise auch relativ zufällig ausgewählt.
Ja, aber Reporter, die über einen Fall berichten wollen und dementsprechend schon Vorinformationen zu dem Fall haben. Ich weiß nicht, ob das so neutrale Geschworene sind. Also
nein.
Alles in allem, ja, es ist so ein Notgericht irgendwie zusammengezimmert, mal eben schnell. Ja.
Sie haben aber einiges mitgebracht, damit es auch halbwegs ordentlich aussieht für Sie. Das Gericht tagt nämlich in einem besonderen Gerichtssaal jetzt dort auf den Inseln. Sie haben für diesen Zweck ein großes Zelt aufgestellt, in dem ein mit dem Union Jack verhüllter Tisch als Richtertisch steht. Hinter ihm ein Bild der königlichen Familie. Das sind zu dem Zeitpunkt George VI. Mit seiner Ehefrau Elizabeth und den Töchtern Elizabeth, voll nicht derselbe Name, weil nämlich mit einem S geschrieben und die Mutti mit einem Z und Margaret Rose. Hier sitzt jetzt also ein Richter in voller britischer Montur mit Perücke und allem, daneben der Stenograf in einem scharlachroten Kittel und sie tun alle ganz würdevoll, während die Inuit einfach auf dem Boden auf so Robbenfellen sitzen und husten und röcheln, weil die drei, die kurze Zeit im Gefängnis auf dem Festland verbracht hatten, sich dort mit Viren angesteckt und die daheim unter allen Freunden und Verwandten verteilt hatten. Weil bislang hatten sie halt noch nie mit so Grippeviren zu tun gehabt und eine Person von ihnen stirbt sogar auch an dieser Krankheit.
Das ist ja wie in einem schlechten Film, weißt du, dass die dann auch noch so einen auf British Empire machen mit diesen ganzen Perücken und Roben und so, inmitten vom Nirgendwo.
Na klar, es gehört dazu.
Aber ja, das mit den Viren ist natürlich etwas, was häufiger passiert ist bei sogenannten unberührten Völkern. Mhm. Das hat es ja auch immer wieder in Südamerika gegeben, weil die halt noch nie mit Grippe zum Beispiel, was für uns einigermaßen ungefährlich ist, zu tun hatten und die gar keine Abwehrkräfte dagegen haben. Mhm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man zu dieser Zeit immer noch so naiv gegenüber dieser Gefahr ist, weil das hat es ja schon hunderte Jahre vorher gegeben, dass Grippe ganze Völker ausgerottet.
Ja, ist absolut richtig, aber da denken sie nicht nach.
Wahnsinn. Wer wird denn jetzt genau angeklagt?
Das sind die Mörder von Sarah Apocock, ihr Bruder Alec und die 17-jährige Akinik. Peter Salla und Adlai Cock wegen des Mordes an Kate Towiak. Und Quarak und Charlie Oyerak wegen des Mordes an Alec Ekpuk. Mina wird ebenfalls angeklagt wegen dieser nächtlichen Scheißaktion auf dem Eis. Und zwar wegen des Mordes an dem 6-jährigen Jonasy, der symbolisch für die 4 in dieser Nacht auf dem Eis umgekommenen Kinder steht. Sie wird allerdings als unzurechnungsfähig diagnostiziert, weil sie so viel schreit und weint und wird auf einer Bahre festgeschnallt, um sie irgendwie im Zaum zu halten. Abgesehen von ihr verhalten sich alle sehr ruhig, friedlich und offen. Hier ist ein kurzer Auszug aus dem Protokoll, der das auch nochmal verdeutlicht. Der Verteidiger fragt Quarak: Hat Ihnen jemand gesagt, dass Sie Alec Ekpuk töten sollen?
Ja.
Wer?
Charlie.
Hatten Sie einen Streit mit Alec?
Nein.
Warum haben Sie ihn dann erschossen?
Charlie sagte, er sei der Satan.
Haben Sie ihm geglaubt?
Ich habe ihm geglaubt. Er sagte, dass Jesus bald kommen würde und dass er keine bösen Menschen sehen wolle.
Als nächstes fragt er Charlie: Warum haben Sie Quarak gesagt, er solle Alec töten?
Ich war nicht bei klarem Verstand. Wenn ich bei klarem Verstand gewesen wäre, dann hätte ich ihm nicht gesagt, dass er den Kerl umbringen soll.
Ja.
Ist auch eine gute Verteidigung, sagt
er. Ja.
Ich bin ja eigentlich gar nicht so.
Ja, das Ding ist, er war ja vorher auch nie so. Also irgendwo stimmt.
Das stimmt.
Da sie alle nicht so wirken, als ob sie irgendetwas zu verheimlichen versuchen und alle Herren vom Festland mit eigenen Augen sehen, wie hart das Leben an so einem Ort sein kann, ist niemand für die, bei einem Mord sonst für gewöhnlich doch im Raum stehende Todesstrafe. Der Staatsanwalt meint sogar, dass er den Prozess für einen Fehler hält, weil die Hinrichtung der Schuldigen keine abschreckende Wirkung auf deren Gemeinde hätte. Auch könne die weiße kanadische Justiz an einem so fremden Ort nicht einfach 1:1 angewendet werden. Der Richter und die Geschworenen stimmen ihm zu. Daher wird Alec freigesprochen und Akinik, die Sarah letztendlich den Schädel eingeschlagen hatte, wegen vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig befunden. Für den Tod von Ketowiak und Alec Ekpuk werden Peter Salla, Adlai Cock, Charlie Oyerak und Quarak jeweils des Totschlags für schuldig befunden. Mina gilt als unzurechnungsfähig und daher auch verhandlungsunfähig. Während Gott und Jesus, aka Peter und Charlie, als Anführer oder Anstifter des ganzen Wahnsinns zu je 2 Jahren Haft verurteilt werden, erhält Adlai Cock nur 1 Jahr. Mina und Akinik sollen auf unbestimmte Zeit in Untersuchungshaft kommen, obwohl sie als vorübergehend oder dauerhaft unzurechnungsfähig befunden wurden. Aber naja. Diese 5 werden auf einen Schoner verladen und nach Moose Factory gebracht, wo sie im Exil auf dem Gelände der Royal Canadian Mounted Police an der Küste der James Bay leben und arbeiten. Da den Bewohnern der Inseln dadurch, dass Peter weggesperrt wird, nun einer ihrer besten Jäger fehlt, darf Korak trotz seiner eigenen Verurteilung daheim bleiben. Er erhält jedoch den Auftrag, sicherzustellen, dass die Familien der verbannten Männer während deren Abwesenheit mit genügend Fleisch versorgt sind. Und er jubelt, als er von seinem glücklichen Schicksal erfährt. Wie findest du diese Schuldsprüche?
Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass man ja dann doch hier mit einem gewissen Fingerspitzengefühl gehandelt hat, weil man ja sagen muss, dass wenn den Familien jetzt die Jäger weggenommen werden, so wie du es gerade geschildert hast, und die Jäger die Männer sind, dass das eben auch den Tod der Familienangehörigen, die vielleicht unschuldig sind, nach sich ziehen könnte.
Ja.
Dementsprechend kann ich es nachvollziehen. Und was die Unzurechnungsfähigkeit angeht, ich kann mir vorstellen, dass das heutzutage vor einem deutschen oder österreichischen Gericht auch nicht ganz viel anders laufen würde, weil man muss ja für eine Verurteilung nachweisen, dass eine Person um die Folgen ihrer Tat in dem Moment wusste. Ja, also wenn man sie in ein Gefängnis stecken will. Und das ist mir bei denen ehrlich gesagt nicht so klar. Wenn die wirklich alle geglaubt haben, dass sie da jetzt gerade Satan töten, dann würden sie wahrscheinlich heutzutage in die forensische Psychiatrie kommen. Aber ja, Gefängnisstrafen wird es wahrscheinlich dafür heute auch in der Form nicht geben. Also ja, ich bin überrascht, dass man da so mit, wie ich gerade schon gesagt habe, Fingerspitzengefühl gehandelt hat. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so. Es hat mich gewundert schon vorher, dass sie begriffen haben, dass man die weiße kanadische Justiz an diesem Ort nicht so 1:1 anwenden kann und sollte. Also das, weil ich hätte damit gerechnet, dass sie vielleicht sogar eher noch härter sind. Aber andererseits haben sie ja quasi einander getötet und keine Weißen. Wenn sie Weiße getötet hätten, wäre es wahrscheinlich weitaus schlimmer ausgefallen.
Ja, da hast du recht.
Peter, Adlaikok, Akinik und Mina werden nach einem Jahr aus der Haft entlassen. Sie dürfen allerdings nicht in ihre Heimat auf die Belcher-Inseln zurückkehren. Sie werden in die Provinz Quebec gebracht, zum Grand Rivière de la Baleine oder auf Englisch Great Whale River, wo sie laut Berichten viele Jahre auf Wanderschaft leben, am Ufer der Hudson Bay zelten und jagen und ab und an von Außenpostenbeamten der Mounties Besuch abgestattet bekommen, um zu schauen, ob die eh noch brav sind. Immerhin können sie von da aus bei gutem Wetter vielleicht ihre Heimatinseln sehen.
Das ist vielleicht die schlimmste Strafe, dass man so weit weg von der eigenen Heimat und von den Familien ist. Was ist denn mit dem Charlie?
Der erlebt das alles nicht mehr. Er stirbt nämlich im Mai 1942 an Tuberkulose. Peter kehrt schließlich als alter Mann doch noch auf die Belcher-Inseln zurück. Er fühlt sich Zeit seines Lebens, gerechterweise möchte ich sagen, an der Misere seiner Mitgefangenen schuld. Nicht, weil er sich als Anstifter der Verbrechen gesehen habe, was er ja auch in nur einem Fall, glaube ich, wirklich war, sondern schon allein, weil er als Anführer, als Gott, als derjenige, der aus der Bibel liest, verhindern hätte müssen, dass es überhaupt so weit kommt. Dazu kommt bestimmt noch, dass seine Mutter, seine Schwester und vor allem sein Sohn in dieser Nacht auf dem Eis gestorben sind, nachdem sie von seiner anderen Schwester in deren Wahn dort hinausgezerrt wurden. Also, das ist bestimmt nicht leicht. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass das alles schwer auf seinem Gewissen lastet.
Ja, absolut. Also, vielleicht hat er ja sogar gute Intentionen gehabt. Er hat das ja geglaubt, was er da erzählt hat. Aber letzten Endes hat er ja mit einem Funken dieses Feuer entzündet, was völlig außer Kontrolle geraten ist.
Ja.
Und wenn er die Bibel, ich weiß ja nicht, was die für eine Version der Bibel da bekommen haben, richtig gelesen hätte, hätte er vielleicht auch was von Nächstenliebe und du sollst nicht töten und so gelesen. Also das ist ja, widerspricht ja schon ein bisschen dem, was in der Bibel eigentlich drinsteht.
Na gut, aber jede Religion, oder bleiben wir einfach mal bei den Christen, es gibt so viele verschiedene christliche Glauben und du pickst dir immer das heraus, was du gerade besonders gut findest.
Das stimmt. Natürlich. Und die haben es ja sozusagen auch adaptiert auf ihre Gegebenheiten, ne?
Ja. Peter verbringt seine letzten Tage in dem Dorf Sanikiluak, wo an einem Sonntag im Februar 1987 zwei Besucher an seine Tür klopfen. Also die leben da inzwischen nicht mehr in Iglus und Zelten, sondern in Häusern. Peter muss da auch schon ungefähr 80 Jahre alt sein. Ein anglikanischer Priester aus Great Whale River und der anglikanische Bischof der Arktis Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt einen Bischof der Arktis. Machen ihre Runden und bieten Eucharistiefeiern für Personen an, die ans Bett gefesselt sind. Sie sehen, dass Peter schläft und der eine fragt den anderen, ob sie den alten Mann für die Kommunion aufwecken sollten. Der Priester entscheidet dann, vielleicht lieber nicht, und meint, wir sollten schlafende Götter lieber ruhen lassen. So ein bisschen fies.
Ja, schon ein bisschen fies, ja. So kann man es zusammenfassen. Vielleicht sollten sich die anglikanische Kirche auch mal Gedanken machen, ob nicht der ganze Quatsch mit denen eigentlich erst angefangen hat, aber...
Absolut richtig. Von den rund 1000 Menschen, die heute in Sanikiluak leben, schämen sich viele im Stillen für die Vergangenheit der Inseln als Schauplatz eines der aufsehenerregendsten Verbrechen in der Geschichte Kanadas.
Wow.
Ja.
Was ein Fall. Also gut, dass ich die dicke Jacke und die Handschuhe und den Schal mit hatte heute bei der Aufnahme. Das ist, ja, wenn du das hörst, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass sowas wirklich passiert ist irgendwie, weil es so viele Momente hat, die so unglaublich skurril sind, so wie jetzt zum Beispiel dieses improvisierte Gericht mit den Roben und den Perücken. Aber am Ende, das habe ich ja gerade schon mal angesprochen, geht es ja darauf zurück, dass verschiedene Kulturkreise aufeinandertreffen, ja, und eine Kultur, meistens ist es eben die Weiße, ja, meint, sie müsste den anderen mal erklären, wie das Leben so richtig läuft und wie das alles in Wirklichkeit ist. Und das ist ja eigentlich Auslöser dieser ganzen Katastrophe.
Ja.
Und das ist es ja bei vielen anderen Sachen auch, wenn wir jetzt nur an die Kreuzzüge oder so denken. Also es ist ja eigentlich immer wieder der gleiche Mechanismus. Wir sind die überlebende Kultur und erklären den Wilden in Anführungsstrichen mal, wie sie richtig zu leben haben, und dann lassen wir sie mit den Konsequenzen und Folgen alleine.
Dazu habe ich dann später auch noch was, was mir ganz am Ende noch eingefallen ist, als ich diese Geschichte aufgeschrieben habe. Aber bleiben wir erstmal noch bei den Belcher-Inseln, obwohl es mich schon echt juckt. Aber was halt diese Ereignisse auf diesen Inseln auch so außergewöhnlich macht, ist eben ihre Abgeschiedenheit. Also obwohl die vom Festland gar nicht so weit entfernt sind, nur diese 100 Kilometer oder 120 vielleicht. Aber gut, da direkt, es ist dann auch keine größere Stadt, sondern vielleicht irgendwann irgendwo mal eine Siedlung. Also Festland bedeutet ja nicht gleich Menschen. Also obwohl sie eigentlich gar nicht so weit entfernt sind und damit weitaus näher an den Zentren der kanadischen Zivilisation liegen als andere, hat sich in dieser Abgeschiedenheit halt etwas ziemlich Einmaliges entwickeln können. Und klar, religiöse Sekten, High-Control-Groups aller Arten gibt's überall. Aber hier hast du halt wirklich so ein wunderschönes Beispiel eigentlich, was, so sehe ich das zumindest, das Missionieren um des Missionierens willen bewirken kann. Also diese Missionare sind da hingefahren, wie du ja auch schon gesagt hast, ne, haben ihnen ein bisschen was von Jesus erzählt, wie der übers Wasser gehen kann und weiß nicht was alles, und dass sie es alles schön glauben sollen, weil nur dann geht es ihnen gut. Wenn die Apokalypse kommt, von der haben sie ihnen ja offenbar auch erzählt. Und dann haben sie ihnen da so ein Buch da gelassen und das war's. Und diese Menschen sind halt überhaupt nicht damit klargekommen und waren nicht bereit für diese, ganz ehrlich, krasse Message. Also die kommen nicht klar mit dem Gedanken an das drohende Ende der Welt, gepaart mit dem Hunger und der Angst, dass das ihr letzter Winter sein könnte. Weil das haben sie ja sowieso schon. Also ich kann mir vorstellen, da kam wohl einfach so viel auch zusammen, dass sie nicht mehr ganz klar denken konnten und die es mit der Logik auch nicht so weit her war.
Ja, das ist, also im Englischen nennt man das the perfect storm. Ne? Ja, da kommen halt alle Sachen zusammen, die für sich genommen an sich vielleicht schon doof sind. Aber wie du gerade schon gesagt hast, erstmal diese Abgeschiedenheit macht das ja überhaupt erst möglich, weil es keinen Austausch oder nur kaum Austausch mit anderen Menschen gibt. Dann diese Situation von Hunger und Kälte, und dann werfen die Missionare da die Bibel hin, und die ist der Funken, der ein ganz schlimmes Feuer entfacht in dem Fall. Also eine sehr unglückliche Verkettung von vielen Umständen, könnte man sagen.
Ja, also ich finde das ganz ehrlich verantwortungslos von diesen Missionaren.
Ja.
Das ist einfach nicht durchdacht.
Absolut.
Lawrence Millman, der ein Buch über diesen Fall geschrieben hat, das heißt At the End of the World, A True Story of Murder in the Arctic, meint in einem Interview, dass man die Auswirkungen von diesen paar schrecklichen Wochen vor 80 Jahren heute immer noch spüren kann. Diese Gemeinde sei bei weitem nicht so leidenschaftlich christlich-religiös wie die meisten anderen Gemeinden in der kanadischen Arktis und die meisten gehen am Sonntagmorgen lieber Beeren pflücken, als der igluförmigen Kirche einen Besuch abzustatten. Es gibt vor Ort keinen Pfarrer und obwohl schon ein paar Leute den Gottesdienst besuchen, wird die Religion dort nicht so ernst genommen wie in anderen indigenen Dörfern der Arktis.
Na gut, also das sollte nun jeder nachvollziehen können, dass die jetzt nicht die allerbesten Erfahrungen mit Religion, vor allen Dingen mit christlicher Religion gemacht haben.
Ja.
Was für eine wilde Geschichte. Und erstmal, also hier ein Applaus an dich, weil du diese ganzen Namen fehlerfrei, also vermutlich fehlerfrei ausgesprochen hast. Ich glaube, ich hätte so bei der Recherche irgendwann abgebrochen und gedacht, nein, da mache ich keine Folge zu, weil ich werde diese ganzen Namen niemals aussprechen können.
Ach, davon
also
hab
dafür
ich keine Angst.
Ganz großen Respekt. Sehr gut.
Danke. Aber was ich vorher noch ansprechen wollte,
ja,
bevor wir es vergessen jetzt. Mir ist noch diese Insel im Indischen Ozean eingefallen. Hast du bestimmt auch schon davon gehört.
Ja.
Wo erst 2018 ein unnachgiebiger, dummer Missionar von den Einwohnern getötet wurde, weil er nicht aufgehört hatte, sie zu belästigen.
Ja.
Die Bewohner von North Sentinel Island leben, soweit man weiß, schon seit Tausenden von Jahren in völliger Isolation und lehnen jeden Kontakt mit der Außenwelt ab. Daher ist diese Insel auch auf der Weltkarte ein weißer Fleck. Es gibt sonst, glaube ich, keine weißen Flecken mehr, aber die ist einfach weiß. Schaut mal in Google Maps rein, man hat die Umrisse, aber sonst nichts. Hubschrauber, die sich der Insel nähern, werden mit Pfeilen und Speeren beschossen und es ist streng verboten, sich dieser Insel zu nähern, weil die das offensichtlich ja selbst nicht wünschen. Und auch, und da haben wir es wieder, um sie vor unseren Krankheiten zu schützen, mit deren Immunsystem sie ja überhaupt nicht klarkommen würden.
Ja. Das ist ja an sich schon ein Fortschritt, ein gesellschaftlicher, dass man solche Menschen jetzt einfach in Ruhe lässt.
Mhm.
Es gibt, glaube ich, auch noch einige Völker im Regenwald in Südamerika, wo das ähnlich ist, wo man auch versucht, denen so aus dem Weg zu gehen.
Ich hoffe es.
Aber es hat eben auch viel zu viel, ja genau, es hat eben viel zu viele Jahrzehnte gedauert, bis wir in unserer, in Anführungsstrichen, überlegenen Kultur mal auf den Trichter gekommen sind, dass das gar nicht immer so gut ist, wenn wir anderen Leuten unsere Meinung und unsere Werte aufdrücken. Aber ja, den Fall habe ich natürlich auch verfolgt mit diesen Sentinel-Inseln und ich finde es Wahnsinn. Ich glaube, dieser Missionar ist ja auch unabgesprochen dahin und dachte, jetzt tue ich denen mal was Gutes.
Genau.
Ja, war eine Scheißidee.
Ja, der war 26 Jahre alt, christlicher Fundamentalist. Er hieß John Allen Chow und er war sich des Risikos zu sterben durchaus bewusst. So hat irgendwie in sein Tagebuch geschrieben, ich möchte nicht so gern sterben. Aber er hatte es sich in den Kopf gesetzt, diese aus seiner Sicht wilden Heiden auch noch zu bekehren. Und das war ihm wichtiger, als die sehr eindeutigen Wünsche der Einwohner zu respektieren. Und bei seinem dritten und letzten Versuch, die Insel zu betreten, wurde er mit Pfeilen getötet. Und später wurde er mit dem Darwin Award ausgezeichnet. Zu Recht, wie ich finde, weil das alles absolut unnötig war. Ja, lass die Menschen doch in Ruhe. Niemand braucht das, dass der da hingeht und ihnen so eine Story erzählt, wie die Missionare auf den Belcher-Inseln sie komplett verwirrt mit so ein paar Infos zurücklässt, die sie in absolut keinen Kontext setzen können und dann wieder abhaut und sich mächtig stolz fühlt, weil er das Gefühl hat, deren Seelen gerettet zu haben, nur weil sie jetzt über seinen Gott Bescheid wissen oder vielleicht an seinen Gott glauben, statt an ihren. Entschuldigung, aber es regt mich so dermaßen auf. Ich finde das so fetzend deppert, dass alle immer glauben, mein Gott ist besser als alle anderen. Und dann bringen sie sich gegenseitig um. Das ist furchtbar.
Ja, wenn Leute damit irgendwie endlich aufhören würden, dann hätten wir ganz viele Probleme auf der Welt gelöst. Und ich glaube gar nicht, da geht es jetzt gar nicht so sehr um Gott oder nicht an Gott glauben, sondern um das, was Menschen daraus machen.
Ja.
Also dieser Wettbewerb, den du gerade angesprochen hast, jeder soll glauben, was er möchte, solange er anderen Leute nicht missioniert oder andere Leute nicht in Gefahr bringt. Aber dieses Gefühl, was du gerade gesagt hast, meiner ist besser als deiner, das ist, glaube ich, der Kern von ganz vielen Problemen.
Ja.
Jetzt, wo dein Blutdruck so hoch gegangen ist.
Ja, bin ich schon rot im Gesicht. Zum Glück ist es ein Podcast.
Ganz ein bisschen bist du schon rot im Gesicht. Deswegen muss ich natürlich als Podcast-Ehemann eingreifen und würde vielleicht vorschlagen, dass wir etwas für den Blutdruck machen, dass es sich etwas senkt. Vielleicht was Schönes zum Abschluss.
Ja, bitte.
Siehst du, hat direkt funktioniert. Und zwar meine Frage, es geht so um das Thema unpopular opinion.
Ja.
Also was magst du gar nicht, was alle anderen ganz toll finden? Gibt es ja oft so Sachen, wo alle sagen, ich feiere das total, das ist super. Und dann kommt Franziska der Grinch und sagt, ich mag das gar nicht. Willst du nachdenken und ich fange an? Oder?
Das Ding ist, ich arbeite ja gerade an meinem noch geheimen zweiten Projekt und jetzt fallen mir nur lauter Sachen ein, die tatsächlich ziemlich unappetitlich sind.
Aber wir wollen ja nicht spoilern.
Ja, noch nicht, aber bald, ich verspreche es. Das mag ich gar nicht, was andere geil finden. Tomaten. Ich mag Tomaten nicht, weil ich finde, das gibt so ein Gefühl von auf so ein Auge beißen. Weißt du, wenn du so kleine Cherry-Tomaten irgendwie im Salat hast, dann beißt du auf so einen Augapfel drauf und der zerplatzt in deinem Mund und dann stelle ich mir das so vor und dann wird mir ganz anders. Das wird auch nicht besser, wenn die aufgeschnitten sind. Also dann habe ich halt dann halbierten Augapfel im Mund quasi. Nee. Also bin gegen Tomaten im Salat. Definitiv.
Ja, das ist schlecht. Aber ich kann es nachvollziehen, weil es geht ja eher so um die Konsistenz, ne?
Ja.
Also nicht sehr, sehr, sehr. Also Tomatensoße ist okay.
Tomatensoße ist okay. Tomatensuppe ist okay. Ketchup ist okay, wenn es nicht gerade irgendwie auf der Pizza ist. Aber.
Okay. Ja, ich habe das mit Bananen. Da mag ich auch die Konsistenz nicht. Dieses Faserige finde ich total ekelhaft. Mhm. Aber das, was ich nicht mag oder nicht so gerne mag, was die meisten Leute mögen, ist Autofahren tatsächlich.
Aha.
Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ich liebe Autofahren. Ja. Ich finde das entspannend und das macht mir Spaß, bla bla bla. Ich habe 10 Jahre lang gar kein Auto gehabt, weil ich in einer Stadt gewohnt habe, wo ich es nicht brauchte. Mhm. Und also bin auch sehr selten Auto gefahren. Und schon nach dem Führerschein war das bei mir nie so, dass ich da total Bock drauf hatte. Weil die meisten, die ich kenne, sobald die 18 waren, wollten die immer überall hinfahren, Hauptsache Auto fahren.
Mhm.
Und mir hat das noch nie so richtig Spaß gemacht. Ich finde gerade so im Stadtverkehr finde ich es eher anstrengend.
Oh Gott,
also,
ja. Ich möchte nicht in der Großstadt Auto fahren müssen. Ugh.
Ja, genau. Also wenn ich es vermeiden kann, fahre ich nicht. Ich glaube, dadurch wird es auch nicht unbedingt besser. Also ich fahre sehr gerne mit dem Zug oder bin sehr gerne Beifahrer. Mhm. Aber selber Autofahren finde ich ehrlich gesagt eher ungeil. Also das ist etwas, dessen Faszination sich mir entzieht, weil es ja ganz viele Leute gibt, die sagen, wow, das ist so toll. Und ich finde auch Autos schön. Also ich kann jetzt sagen, das ist ein schönes Auto, aber ich hätte jetzt nie so den Willen, jetzt mir ein ganz teures Auto zu kaufen, weil das ist
irgendwie ständig damit rumzukurven
bei mir.
Ja?
Ja, genau.
Aber Schatz, da geht's mir wie dir.
Guck mal, gut, dass wir verheiratet sind.
Aber wer soll dann Auto fahren?
Wir verdienen hoffentlich so viel mit Podcast, dass wir gar nicht mehr selber fahren müssen.
Ach so ist das. Ach so, ja.
Das wäre schön. Aber der muss dann so eine Mütze aufhaben, so ein Chauffeur mit so einer Mütze, wie Morten bei den 3 Fragezeichen. Das fände ich schön.
Das wäre natürlich super cool. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt, oder?
Ja, es wird Zeit, dass wir zurück ins Warme kommen, so langsam.
Oh ja, aber wir verraten jetzt noch nicht, wohin.
Es bald geht, doch, das können wir schon mal verraten. Eigentlich stimmt, das ist ein gutes Stichwort. Wir in der nächsten Folge Nebenan weltweit, die im Oktober rauskommt, geht's ins Warme tatsächlich.
Mhm.
Wir beiden fahren nach Bella Italia. Also es ist vielleicht ein ganz schöner Ausgleich, wenn ihr Lust habt, von der Kälte in die Wärme zu kommen, dann hört einfach rein. Ist eine sehr gute Folge geworden.
Ja, sehr, sehr spannend. Aber mehr mag ich jetzt tatsächlich nicht verraten.
Nee, mehr verraten wir nicht. Ist ein sehr spannender Fall, kann man sich anhören.
Ja, dann danke ich dir für deine Zeit und freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Aufnahme und wünsche noch einen wunderschönen Tag.
Das wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Bussi, Baba.
Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.